SWR 2 Forum.
Das nächste Debakel, Italien nach der Wahl, am Mikrofon Eckart Blum. Er ist bizarr, umstritten, auf seinen eigenen Vorteil bedacht und in seiner letzten immerhin 5 Jahre währenden Amtszeit von 2001 bis 2006 hat er es nicht geschafft, das Land aus der Krise zu führen. Trotzdem haben die Italiener Silvio Berlusconi wiedergewählt. Warum nur? Warum wird jemand zum 3. Mal Ministerpräsident, der über seine Medienmacht die öffentliche Meinung über Gebühr beeinflussen kann, der mehrere Gerichtsprozesse wegen Korruption nur dank seiner geschickten Hinhaltetaktik vermieden hat und der sich nicht scheut, die staatlichen Institutionen zu desavouieren? Berlusconi hat nicht etwa hauchdünn, sondern mit klarem Vorsprung gewonnen. Seine Partei Volk der Freiheit hat eine klare Mehrheit in beiden Kammern der italienischen Volksvertretung. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für Italien und für Europa? Darüber diskutieren jetzt im SWR2-Forum ein Soziologe, ein Politologe und Philipp Greiner. Er ist ARD-Korrespondent in Rom. Herr Greiner, der Wahlsieger verkündete gestern Abend, er sei ganz und gar nicht mehr derselbe Silvio wie 2001 nach seinem vorigen Wahlsieg. Wie stellt sich dieser angeblich neue Berlusconi dar?
Er hat Freundlichkeiten in Richtung Opposition schon mal geäußert, hat gesagt, wichtige Reformen, Verfassungsänderungen oder ein neues Wahlrecht sollen im Einvernehmen mit der Opposition gemacht werden. Er hat gesagt, er wird in der kommenden Legislaturperiode möglichst an keinem Abend ins Bett gehen, ohne irgendetwas Konkretes und das natürlich etwas Positives für Italien getan zu haben. Und er hat, wobei nicht ganz klar ist, ob das nicht manche Leute eher als Drohung empfinden, gesagt, er wolle jetzt der Margaret Thatcher Großbritanniens in ihrer zweiten Amtszeit nacheifern.
Professor Peter Kammerer ist auch aus Rom zugeschaltet. Er ist Soziologe an der Universität Urbino, lebt seit über 30 Jahren in Italien. Herr Kammerer, als gestern Abend ein Journalist den Wahlsieger Berlusconi fragte, wie er denn in Zukunft den Interessenkonflikt zwischen Staatsamt und Medienmacht lösen wolle, da fiel Silvio aus der Rolle und antwortete ärgerlich, dieses Problem interessiert doch nur 2% der Italiener. Hat er vielleicht recht mit dieser Einschätzung?
Ich glaube, er hat recht. Und zwar wird es nicht klar, was heißt eigentlich der Interessenkonflikt. Er ist zwar ein Medienzar, aber hat auch den Verlag Einaudi zum Beispiel gekauft. Er ist im Verlagswesen, er ist in ganzen Medien drin. Er macht auch seine Politik. Aber die RAI war öffentlich-rechtliches Unternehmen, war ja auch immer politisch besetzt.
Also das italienische Fernsehen.
Also das öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsystem war immer politisch besetzt und wurde immer politisch aufgeteilt unter die verschiedenen Parteien. Und dass nun der Berlusconi den größten Teil hat, stört eigentlich nicht so sehr, zumal er eigentlich keine wirkliche Politik mit seinen Medien macht, sondern indirekte Politik. Das heißt, er macht ganz viel Entertainment, je blatter die Sendung, desto besser. Also die Berlusconi-Kanäle sind sowas von entsetzlich platt und da ist die eigentliche Gefahr. Die Entpolitisierung durch die Berlusconi, nicht die politische Beeinflussung.
Sondern
das kommt bei den Leuten an. Wenn sie in eine Wirtschaft in Italien gehen, laufen immer in den Wirtschaften, im Fernsehen, ist immer Berlusconi-Kanäle da. Das mögen die Leute sehen. Warum, weiß ich auch nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Dritter Italien-Experte in unserer Runde ist Alexander Grasse, Professor für politische Wissenschaften an der Uni Gießen. Herr Grasse, an Sie die schlichte Frage, warum haben die Italiener zum 3. Mal diesen mittlerweile 71-jährigen Populisten Silvio Berlusconi gewählt?
Schwierige, komplexe Frage. Ich denke, die Machtkonzentration ist ein Grund, dass er gewählt wird. Es macht ihn attraktiv, dass er eben diesen Interessenkonflikt möglicherweise hat, aber dass er damit ganz nonchalant umgeht. Und von daher glaube ich, ist es eben kein Grund, ihn nicht zu wählen, sondern ein Grund, gerade ihn zu wählen. Die Regierung Prodi, auf die wir vielleicht auch noch eingehen können, ist nicht gerade besonders attraktiv gewesen für viele Wählerinnen und Wähler. Ihre Bilanz war zwar objektiv betrachtet gar nicht so ganz schlecht, aber richtig zufrieden waren eigentlich wenige mit ihr. Ein bisschen möchte ich eigentlich widersprechen der Tatsache, dass es gar keine große Unzufriedenheit oder gar keine große Aufregung um den Interessenkonflikt gibt. In der Tat gab es im Wahlkampf, also Veltroni hat da im Grunde überhaupt keinen Bezug drauf genommen. Es findet sich im Wahlprogramm in 2, 3 dürren Zeilen. Aber ich glaube, dass es natürlich eine Reihe von Personen gibt, die nach wie vor dieses Problem gelöst sehen wollen. Und ich würde die gegenteilige These vertreten oder zumindest eine Gleichzeitigkeit dieser beiden Phänomene. Es gibt auch eine Repolitisierung, denn viele Intellektuelle, Linksintellektuelle haben ja nun auch im Zusammenspiel mit Juristen stark dafür gekämpft in den Jahren 2003, 2004 und folgende, dass es hier entsprechend nicht zu einer Aushöhlung der Demokratie kommt durch diesen Interessenkonflikt.
Sie haben eben schon gesagt, Macht macht diesen Berlusconi attraktiv. Also er hat was Patriarchalisches, das scheint den Italienern zu gefallen. Was gefällt Ihnen noch an diesem Typen, der ja oft als Schmierenkomödiant bezeichnet wird, an der Type Berlusconi, Herr Kammerer?
Ja, die Intellektuellen, die sind natürlich dagegen. Und die Intellektuellen sind natürlich auch dafür, dass man den Interessenkonflikt löst. Aber wir reden ja von der Masse der Wähler. Und die Wähler werden immer primitiver. Ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen und sich Italien vor 20, vor 30 Jahren anschauen. Da war das Land ganz stark politisiert und hatte eine hohe politische Kultur. Und das hat sich ja auch in den Italienbüchern niedergeschlagen. Zum Beispiel von Joachim Fest, der behauptet, Arbeiter könnten Italien Dante zitieren und so. Also man hatte eigentlich die Idee von Italien als ein Land mit einer Bevölkerung, die ungeheuer differenziert zu denken vermag und die gut ist und überhaupt die differenziert ist. Und das ist alles weg. In den letzten 20, 30 Jahren hat eine ganz tiefe Umwandlung stattgefunden, Richtung Entpolitisierung, Richtung eigentlich Banalisierung von allem. Und der Ausdruck dafür ist Berlusconi, der ist sowas von banal. Einem jungen Mädchen, die sagte, sie findet keine Arbeit, sagte halt, heirate einen reichen Mann. Und dann lacht ganz Italien über sowas Dummes. Und das im Wahlkampf. Das hätte im normalen, ernsthaften Land einen Kandidaten disqualifiziert.
Herr Grasser, also Liebe zum Komödianten, zum Schmierenkomödianten vielleicht?
Ja, vielleicht eher Liebe zu einer Projektionsfläche für viele eigene unerfüllte Träume und Wünsche angesichts ökonomisch sehr schwieriger Bedingungen, sozial schwieriger Bedingungen. Aber ich würde Herrn Kammerer durchaus recht geben. Die Wahlforschung zeigt uns, dass der durchschnittliche Berlusconi-Wähler tatsächlich einen eher mittleren oder sogar geringen Bildungsabschluss hat, dass er überdurchschnittlich männlich ist, auch wenn Berlusconi gerne den Frauenschwarm gibt. Insofern gibt es tatsächlich hier bestimmte Profile von Anhängern des Mitte-Rechts-Bündnisses.
Herr Greiner, welche Rolle mag auch die wirtschaftliche Lage Italiens spielen? Italien steht am Rand einer Rezession und jetzt kommen dazu noch die insgesamt düsteren Aussichten der Weltwirtschaft. Wählen viele Italiener vielleicht deshalb Berlusconi, weil sie einfach Angst vor der wirtschaftlichen Zukunft haben und weil sie sich sagen, so einer, der versteht mehr von Wirtschaft als die Linke?
Ja, das schließt, glaube ich, schon ein bisschen an dieses Faszinosum Berlusconi, falls man dieses riskante Wort in dem Zusammenhang benutzen darf. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, er ist ein sehr reicher Mann. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man sehr pauschalisiert, ein Unterschied zwischen den Deutschen und den Italienern. Reichtum löst in Deutschland eher ein wenig Skepsis aus, in Italien eher Bewunderung. Und der Umstand, dass der Anfang des Reichtums zumindest wahrscheinlich nicht mit ausschließlich legalen Mitteln erworben wurde, stört in Italien auch nicht viele. Da sagen auch Italiener sagen, mein Gott, das würden doch viele hier auch so machen, wenn sie könnten. Kurzum, der erfolgreiche Unternehmer, dem traut man schon zu, dass er auch die Firma Italien irgendwie schmeißen kann.
Und spielt das gehört eben zur Vox Populi, dass man sagt, der Mann ist so reich, er lässt sich zum Beispiel nicht bestechen. Der hat es gar nicht nötig. So was erzählen Leute in der Bar. Also die sagen dir, Berlusconi ist so reich, dass er Bestechung hat er nicht nötig. Dabei hat Berlusconi nachweislich die größten Bestechungsaffären mit am Hals. Aber natürlich nicht einen Umschlag mit 100 Euro drin, sondern da wurden ganze Firmen, riesige Imperien wurden per Bestechung verschoben von einem Mann zum anderen. Oder sie sagen, Berlusconi, ein reicher Mann, der weiß, wo es lang geht und so. Also das gehört mit zu dieser systematischen Verdummung. Ich glaube, man muss als Soziologe sich damit befreunden, dass es manchmal Phasen gibt im Leben der Völker, wo Völker sehr intelligent sind und wo Völker einfach sehr, sehr dumm sind. Das haben wir auch in unserer deutschen Geschichte. Und so, man ist nicht immer gleichmäßig intelligent, sondern manchmal verdummt man. Und diese Gesellschaft hier gibt mehr Geld aus für Militär und für die Verdummung von Menschen als für die Bildung. Wir haben hier die Bildungsmiserie. Und die Parteien, um das jetzt ganz brutal zu sagen, werden ihrem Auftrag, Meinungsbildung zu betreiben und Meinungsbildung zu fördern, überhaupt nicht, sondern die machen Meinungsforschung und hängen sich dann dran. Das ist ein ganz anderer Prozess und damit wird die Demokratie ausgehöhlt. Und jetzt kommt Berlusconi, jetzt haben wir die Quittung.
Und er kann singen und sich dazu wahlweise auf der Gitarre oder auf dem Klavier begleiten, was ihn vom ausgewiesenen Wirtschaftsfachmann Prodi wiederum aus Sicht vieler Wähler positiv unterscheidet. Er ist also auch volksnah bei allem wirtschaftlichen Sachverstand, den er in sein eigenes Imperium gesteckt hat.
Dieses Argument der Verdummung, finde ich, trägt nur ein Stück weit. Denn es gibt eine ganze Reihe von Personen, die ihn bewusst wählen, weil sie davon Vorteile haben. Es ist ja vor allem System Berlusconi die Rede. Und insofern ist es durchaus zielgerichtet, wenn man ihn wählt und sich erhoffen mag, davon auch zu profitieren.
Ja, weil man sich doch erstmal...
Ja, entschuldigen, das würde ich aber nur für die Leute gelten lassen. Natürlich hat jeder... anständige Bürger will irgendwie auch zum Wohl des Volkes oder des Staates oder der Gemeinschaft oder was auch immer beitragen und will da nicht rumschmarotzen. Aber wenn schon per Tradition kein großes Vertrauen in den Staat gesetzt wird und wenn einem noch der Staatspräsident, der Ministerpräsident selber erklärt, dass es eigentlich vollkommen vernünftig ist, Steuern zu hinterziehen, dann heißt, der Staat wird so eine langsame Konkursmasse und jeder bedient sich. Und das hat ja in Italien eine große Tradition, dass sich die Parteien an der Staatskasse bedienen, mit den Staatsunternehmen sich bedienen und so weiter. Das hat eine große Tradition. Und jetzt wird Berlusconi, sagt es zum Beispiel öffentlich, ihr könnt ruhig Steuern hinterziehen. Vollkommen richtig. Zweitens, ich senke Steuern auf Teufel komm raus. Drittens, die Justiz, die hat nicht alle Tassen im Schrank. Viertens, und das heißt, so geht es weiter. Und er bedient damit eigentlich den inneren Schweinehund. Und jetzt, jeder Italiener hat eine Wut auf die Justiz.
Ja, aber einige profitieren ja genau davon, dass er ein Klima der Halblegalität schafft und eine Akzeptanz schafft für durchaus eben zweifelhafte Dinge, die einen auch im alltäglichen Leben begleiten. Insofern profitieren sie auch, oder ein Teil der Gesellschaft profitiert davon. Es fällt auf einen fruchtbaren Boden.
Berühmte Geschichte von dem italienischen Taxifahrer, der eine Taxifahrt lang über die korrupten Politiker schimpft. Und wenn man dann am Ende sagt, ich brauche bitte eine Quittung, fragt er einen, ja, welchen Betrag soll ich denn draufschreiben?
Ja, und ich denke, das hat jeder von uns dreien schon mal in Italien erlebt, dass es ähnliche Fragen gibt, brauchen Sie tatsächlich eine Quittung?
Bei Ärzten, überall läuft es so.
Es gibt sogar entsprechende Anekdoten, mir persönlich zugetragen, auch von Finanzbeamten, die entsprechend für persönliche Dienstleistungen auch gefragt haben, ob sie eine Quittung brauchen.
Ja. Herr Greiner, hat denn Berlusconi jetzt auch schon die ersten Steuererleichterungen oder Steuerabschaffungen verkündet? 2001 war ja das Erste, was er gesagt hat, dass die Erbschaftssteuer abgeschafft wird.
Ja, er hat jetzt, also phänomenal war, dass er am letzten Tag des Wahlkampfs, als man noch politisch werben durfte, ganz schnell mal die Abschaffung der Kraftfahrzeugsteuer angekündigt hat. Und er hat nach der Wahl nochmal bekräftigt, dass jetzt die kommunale Immobiliensteuer namens ICI abgeschafft werden soll. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, für ihn auch relativ leicht zu bewerkstelligen, weil die ICI die Kommunen bekommen. Also ich glaube, das belastet seinen Staatshaushalt nicht, aber ist natürlich sehr populär, wenn die wegfällt.
Und dasselbe gilt auch für die Kfz-Steuer, die zu einem Teil zumindest den Regionen zufällt.
Da wird also ein Politiker zum Regierungschef gewählt, der die Justiz beschimpfen darf, der mit geheimem Einverständnis seiner Wähler Steuerhinterziehung billigt. Heißt das nicht eigentlich, dass zumindest seine Italiener, aber vielleicht auch sehr viele seine Wähler, aber vielleicht auch sehr viele Italiener darüber hinaus eigentlich von ihrem Staat gar nichts wissen wollen? Dass es da ein tiefes Misstrauen zwischen Bürgern und Staat und vielleicht auch, Herr Kamerad, zwischen Bürgern und der ganzen politischen Klasse gibt?
Ja, das hat eine lange Tradition. Also das kann man überhaupt nicht leugnen. Aber es gab in der Zeit zwischen 1945, sagen wir mal, bis Ende der 70er Jahre doch eine politische Klasse, die war enorm ethisch, moralisch, politisch motiviert, egal von welcher Couleur. Ob das christlich motivierte Politiker waren oder ob das linke motivierte Politiker waren. Und das hat eigentlich Italien in jenen Jahren, wenn man so will, gerettet. Und jetzt wird als moderner Politik verkauft, dass die Leidenschaften und dass die ethischen Anforderungen, die moralischen Anforderungen, dass die nicht mehr zählen, sondern dass Politik wird jetzt rein reduziert auf Technik, auf Machttechnik. Und das wird als Modernisierung verkauft. Und auch hier ist Berlusconi führend und hier folgt ihm Veltroni nach. Also alles, was irgendwie nach Moral oder Weltanschauung klingt, ist eigentlich verdächtig im jetzigen Italien.
Wir diskutieren,
ich glaube auch, dass die Italiener ein ganz anderes Verhältnis zum Staat als solchem haben als die Deutschen. Also ich meine, im Sozialkundeunterricht beigebracht bekommen zu haben, dass der Staat sozusagen, ich kann es nicht sehr gut ausdrücken, aber so ungefähr die Organisationsform eines Volkes ist. Also wäre ich ein 80-Millionstel des Staates Deutschland und zusammen mit den anderen 79, so und so viel Millionen bin ich dann auch der Arbeitgeber aller Beamten und der Arbeitgeber des ersten Angestellten der Bundesrepublik, wie sich ein Bundeskanzler mal bezeichnet hat. Also nicht gerade der Staat bin ich, so wie Ludwig der 14., aber der Staat bin ich plus 79 Millionen 900 und so weiter andere. Für die Italiener ist der Staat etwas, was neben ihnen steht oder über ihnen, aber auf jeden Fall außerhalb von ihnen und was tendenziell ein Feind und ein Gegner ist, wo es dann eben auch legitim ist, ihn auszutricksen.
Ja, es gibt eine entsprechende Verwaltungstradition und dieses Über- und Unterordnungsverhältnis wirkt da ganz stark. Und das hat tatsächlich eine ganz lange Tradition. Aber die Frage der Ethik in der italienischen Politik der Ersten Republik, die ja dann mit dem großen Schmiergeldskandal 92, 93 ihr Ende fand, ich glaube, dass diese ethische Frage auch nur einen Teil der politischen Klasse betroffen hat. Denn eine ganze Reihe.
In der Zeit, ich habe ja das genau historisiert, zwischen dem Kriegsende und den 70er Jahren. Ja. Und dann kam in den 80er Jahren was ganz anderes. Und in den 90er Jahren kam dann Berlusconi und die Zweite Republik. Und jetzt streiten sich die Leute, sind wir jetzt hier am Anfang der Dritten Republik oder sind wir endlich in der Zweiten Republik angelangt? Und zwar, also diese Zäsuren, Erste Republik, Zweite Republik, betrifft eigentlich das Politikverständnis, das Staatsverständnis und das Demokratieverständnis. Und der eigentliche Punkt, der wunde Punkt von Berlusconi ist nicht, dass es ein Gauner ist oder dass er halbseiden ist oder dass er seltsame Geschäfte tätigt. Das machen andere Staatsmänner auch. Also ich glaube, auch in Amerika ist auch nicht alles so koscher und so ungeheuer. Und das politische Personal in der ganzen Welt, in Russland, in Frankreich, wird immer halbseidener. Das ist auch ein Problem. Also insofern ist es nicht mal das große Problem, sondern das große Problem ist, glaube ich, die Aushöhlung des Demokratiebegriffs. Glaube ich, da liegt der wunde Punkt.
Ja, wir sind in diesem SWR2-Forum über den Wahlausgang jetzt eigentlich schon indirekt bei Berlusconis Gegner, bei seinem politischen Gegner angekommen, Walter Veltroni, der nun diese Wahl verloren hat. Und das wirft natürlich auch die Frage auf, warum eigentlich? Walter Veltroni war ein sehr erfolgreicher Bürgermeister von Rom. Er wird es nun weiter bleiben. Er hat eine große neue Mitte-Links-Partei formiert, den Partito Democratico, die Demokratische Partei übersetzt. Er hat keine Skandale am Hals. Er hat einen überzeugenden Wahlkampf geführt. Er ist mit 52 19 Jahre jünger als Berlusconi. Herr Greiner in Rom, warum hat Veltroni die Wahl verloren?
Ganz kurze Korrektur vorab, Veltroni bleibt nicht Bürgermeister von Rom, er musste der Form halber zurücktreten von diesem Posten, um den sich nun wiederum Herr Rutelli bewirbt. Das ist insofern dasselbe, als der auch mal Kulturminister war wie Veltroni, auch mal Gegenkandidat von Berlusconi war und verloren hat und auch schon mal Bürgermeister von Rom war. Aber Veltroni wird voraussichtlich jetzt hauptberuflicher Oppositionsführer. Und das hat übrigens auch Berlusconi vorgeführt in der Zeit von 1995 bis 2001. Damit kann man sich Sporen verdienen. Eine konsequente und disziplinierte und fleißige Oppositionsarbeit hat sich für Berlusconi ausgezahlt. Man muss, wir reden ja relativ negativ über den Mann und liegen damit im Trend. Positiv könnte man zwischendurch mal sagen, dass er von 96 bis 2001 achtbare Oppositionspolitik gemacht hat, von der er auch dann keine großen finanziellen oder politischen Vorteile hatte, nur um mal ein bisschen was Positives über ihn zu sagen. Veltroni also hat, wie Sie sagen, einen achtbaren Wahlkampf geführt, hat auch ein achtbares Ergebnis eingefahren. Wenn man nur seine Partei ohne Koalitionspartner mit nur Berlusconis Partei ohne Koalitionspartner vergleicht, sind die gar nicht so weit auseinander. Und da er noch relativ jung ist, kann er sicher abwarten, bis das nächste oder übernächste Mal vielleicht dann doch das Mitte-Links-Lager gewinnt. Ich weiß nicht recht, ob sie ihn behalten werden als Chef und Oppositionsführer, aber sie wären mit dem Klammerbeutel gepudert, meiner Meinung nach, wenn sie es nicht täten.
Ja, bisher sind sie mit Veltroni gut gefahren, aber das Problem ist ja die Regeneration einer politischen Klasse. Ich meine, in Italien haben wir dieses Wunder, muss man schon sagen, Andreotti, der seit 1946 entweder Minister oder Ministerpräsident oder Abgeordneter oder Senator ist. Sowas gibt es ja in der Bundesrepublik gar nicht. Also jemand, der in den 50er Jahren Minister war, Herr Krone zum Beispiel, wenn der heute noch rumspuckt und Kanzlerkandidat ist oder sowas, das ist für uns eigentlich nicht möglich, das zu fassen. Irgendwann hört es in der Bundesrepublik auf, die politische Laufbahn, die Leute ziehen sich zurück. Und in Italien ist es halt bisher nicht so und es führt zu einer ungeheuren Versumpfung auch. Natürlich sind ältere Leute sehr weise und haben Erfahrungsschatz und es ist ja sehr schön, dass es ältere Politiker gibt. Aber dieser fehlende Wechsel, wenn Veltroni jetzt weitermacht, Veltroni war in den 80er Jahren bereits im Zentralkomitee. Er hat damals von der KP, war bereits ein Gegner in Medienfragen von Berlusconi in den 80er Jahren. In den 90er Jahren war er dann Parteisekretär, war Minister und so weiter. Vor 8 Jahren war er stellvertretender Ministerpräsident. Dann war er Bürgermeister. Und man kann eigentlich das nicht so ewig weiterspulen. Irgendwann wäre es schon mal schön, wenn man ein junges Gesicht sieht. Und das Interessante, glaube ich, auch an Berlusconi, ich habe vorhin mal Fernsehen geschaut, und plötzlich waren da ganz junge, interessante Frauen. Und ich sagte, ach, das klingt doch ganz gut, was die sagen. Und das waren Berlusconi-Leute. Und das fand ich interessant.
Gutaussehende.
Auch noch.
Ja. Ich habe gestern Abend mir die bekannteste italienische Talkshow angesehen. Da ging es natürlich um die Wahl. Und ich muss sagen, es wirkte auf mich wie ein Altherrenclub, wie ein Politbüro. Es war buchstäblich keine einzige Frau da zu sehen. Und die meisten waren weit über 60. Ja. Ich meine, der italienische Staatspräsident ist weit über 80. Das ist irgendwie eine Großvaterrepublik, könnte man manchmal sagen. Also ein Generationswechsel, sagen Sie auch, Herr Kammerer, ist dringend nötig.
Aber das zieht sich doch aber durch die ganze Gesellschaft. Schauen Sie sich die Hochschulen an. Dort findet man Ähnliches. Wir haben auch da im italienischen Parlament eine extrem niedrige Frauenquote. Das spiegelt sich aber in allen gesellschaftlichen Bereichen wieder. Insofern ist das keine Trennlinie dort.
Aber dann haben wir wiederum die neue Chefin des der Confindustrie, also was bei uns der Bundesverband der deutschen Industrie wäre. Die ist 42 Jahre alt, sieht gut aus und führt ihr eigenes Stahlunternehmen. Also das ist das andere Italien.
Es gibt punktuell solche Sachen. Aber wie Sie eben sagten, die Universitäten sind total überaltert, die Politik ist überaltert. Es hängt natürlich überhaupt mit der Altersstruktur zusammen. Aber andere Länder haben ähnliche Altersstrukturen wie Italien und sind nicht so weit überaltert. Also ich glaube, die bundesrepublikanische Politik ist noch jünger oder ist wesentlich jünger als die italienische. Und der letzte, und jetzt kommt man nochmal zu einem wichtigen Punkt des Wahlergebnisses, zu den Wahlsiegern gehört eigentlich die Lega Nord. Und die Lega Nord muss analysiert werden, wenn man dieses Wahlergebnis verstehen will. Und die Lega Nord wird immer so als
Herr Kammerer, erklären wir nochmal ganz kurz, das ist eine Partei, die in Norditalien antritt, die immer wieder mal von der
regional verankert ist.
Ja, also von der Freien Republik Padanien schwadroniert, die hat die eigentlich überhaupt erst erfunden. Und die hat bei diesen Wahlen sensationell zugelegt. Ich glaube, Herr Greiner, sie hat ihren Stimmenanteil verdoppelt.
Ungefähr verdoppelt, ja.
Ja, in manchen Regionen, wie in Veneto zum Beispiel, hat sie 26% erreicht. Das sind Ergebnisse, die sie zuletzt in den frühen 90er Jahren erreicht hat. Also das ist hier schon was wirklich Neues.
Und ist die wichtigste Stütze für Berlusconi. Und das ist wirklich eine Massenstütze. Das sind nicht nur irgendwelche ausgeflippte Leute, sondern eben...
Ja, dass er eine Stütze ist, das möchte ich bezweifeln. Denn er macht sich etwas erpressbar, denn im Senat hat er keine eigene Mehrheit ohne die Lega. Und die eigene Klientel, die traditionell Forza Italia gewählt hat, also Berlusconis Partei, die ist in sich doch sehr heterogen. Denn im Süden, wo er auch eine Hochburg hat, in Sizilien, dort erwartet man sich eine andere Politik, nämlich eine staatsinterventionistische, die hier hier entsprechend was bewirkt, damit bei den kleinen Leuten noch was ankommt, die öffentliche Daseinsvorsorge endlich mal in den Griff bekommt. Und genau das geht natürlich nur mit Umverteilungspolitik. Und genau diese will eben die Lega Nord nicht. Insofern sehe ich da schon erhebliche Spannungen in seiner Koalition. Und das haben ganz wir klar. Auch in seiner Koalition 2001 bis 2006 gesehen. Dort gab es ja ganz ähnliche Phänomene.
Ja, und auch die Allianza Nationale, die ja inzwischen mit Berlusconis Partei Volk der Freiheit zusammen eine Fraktionsgemeinschaft bildet, also die früheren Neofaschisten mal, das ist natürlich traditionell auch eine Staatspartei, die nichts mit Regionalismus am Hut hat.
Und die sich überhaupt nicht freut, wenn Lega-Politiker sagen, sie seien stolz darauf, dass sie die italienische Nationalhymne nicht kennen oder andere verächtliche Dinge über die Republik als solche. Also da ist ein großes Konfliktpotenzial zwischen den Autonomisten im Norden und der nationalen Allianz, die nicht umsonst so heißt.
Aber Herr Greiner, warum denn dieser Erfolg jetzt der Lega Nord? Berlusconi scheint ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus den Meldungen schon entgegenkommen zu müssen. Also Bossi, der durch einen Schlaganfall leicht angeknackste, ansonsten sehr rüde auftretende Chef der Lega Nord hat schon die ersten Steuererleichterungen speziell für Norditalien gefordert. Warum war die Lega Nord so erfolgreich jetzt?
Also ich kann mir nur einen Erfolg der Lega bei wirklich unter anderem von Berlusconis Fernsehen schon hinreichend verblödeten Wählern vorstellen. Man darf das nicht so sagen, aber die aus der Lega kamen so Töne wie, wenn es nach Wahlfälschung aussieht, müssen wir die Gewehre nehmen und nach Rom gehen oder überhaupt, da kommt immer mal wieder der Marsch auf Rom oder mit Kanonen auf Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer schießen und sowas. Die sind sehr populistisch und möglicherweise werden sie dafür belohnt. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir hier noch zwei Professoren haben, die da wahrscheinlich was Fundierteres dazu sagen können zu der Frage, denn sie interessiert mich auch.
Fundierter weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist die Lega Nord nicht nur ein Protestphänomen und nicht nur ein Verblödungsphänomen. Da muss man schon, glaube ich, diesmal an die Sache ein bisschen anders sehen. Das ist die Partei von erfolgreichen jungen Unternehmern, die vor allem im Veneto, in der Lombardei, in Piemont 18 Stunden am Tag schuften und Wahnsinn und sich ständig ausgebeutet fühlen, sei es von den Immigranten, sei es vom Staat, sei es von den Steuern, sei es von den Politikern. Und da ist eine Ressentimentpartei, aber keine Protestpartei. Und gleichzeitig wird diese Partei von Arbeitern gewählt, von unzufriedenen Arbeitern. Die haben jetzt sogar eine eigene Gewerkschaft, fangen sie an, aufzubauen, die Lega.
Aber das Rückgrat ist
ein ganz interessantes Phänomen.
Das Rückgrat ist
ganz interessantes Phänomen.
Herr Gleiser? Ja, gleichzeitig ist das Rückgrat doch aber diese Kleinunternehmerschaft, also der Mittelstand. Und die fühlen sich massiv benachteiligt, weil sie über Jahrzehnte hinweg eigentlich den Staat mitgetragen haben und gleichzeitig die Infrastruktur doch im Norden nicht den Stand hat, den sie eigentlich haben müsste, um im europäischen Wettbewerb mithalten zu können. Und das kreidet man dann dem Süden an. Also im Grunde haben wir hier Verteilungskonflikte, die territorialisiert werden, die eigentlich tiefer in der Gesellschaft liegen. Und das ist schon ein sehr fundierter und auch berechtigter Protest. Den darf man natürlich dann nicht gegen den Süden an sich so pauschal wenden. Da muss man sehr viel genauer hingucken, denn es gibt auch Regionen im Süden, die gerade seit den Verfassungsreformen 2001, die eben entsprechend mehr Kompetenzen den Regionen verliehen haben, doch hier neue Ansätze gehen, neue Wege gehen und lokal und regional gibt es durchaus Erfolge zu verzeichnen. Die Basilicata zum Beispiel ganz im Süden des Stiefels ist so eine Region. In Apulien tut sich auch was. In den Abruzzen, die sind mittlerweile raus aus der Ziel-1-Förderung der Europäischen Union und nicht nur aus statistischen Gründen, sondern weil es da doch eine deutliche wirtschaftliche Entwicklung gab. Also diese territoriale Frage und die Frage eben auch von Steuern und dafür erhaltenen Gegenleistungen. Ich glaube, das ist das, was im Nordosten zieht, dass entsprechend die Gegenleistung des Staates für diese steuerliche Belastung einfach nicht gesehen wird.
Also Bossi ist zum Beispiel ganz stark föderalistisch eingestellt. Und ich finde Föderalismus was Wunderbares eigentlich. Wie die das in Italien dann hinkriegen, ist was anderes. Aber das entspricht dem, was vorhin gesagt wurde. Er denkt föderalistisch. Zweitens denkt er an den Mittelstand. Und der Mittelstand schmilzt in allen Industrieländern weg. Der wird in die Zange genommen. Oben, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und der Mittelstand, zum Beispiel denken Sie in Deutschland, genau dasselbe Phänomen, der Mittelstand kämpft viel stärker um sein Überleben als andere soziale Gruppierungen.
Ja, aber genau da muss der Staat entsprechend helfen. Der Staat muss dort Infrastrukturen bereitstellen, Know-how, Transfer in Bezug auf Technologiezentren. Genau, und das macht er im Nordosten kaum und das wird dem entsprechend Rom angelastet. Und deswegen gibt es diese Distanz zu Rom, dieser Slogan weg von Rom, so alt wie er ist. In diesem Wahlkampf hat er auch wieder eine große Rolle bei der Lega Nord gespielt.
Mir scheint bei der Lega auch ein Phänomen zu sein, dass die politische Show und die tatsächlichen kommunalen Taten auseinanderfallen. Also ich meine, Mailand wird seit Jahren von Politikern der Lega Nord regiert. Und ich muss sagen, es hat der Stadt nicht schlecht getan. Also Mailand hat inzwischen dieselbe Innenstadtmaut wie London. Da ist sehr viel verbessert worden. Man kann nicht sagen, dass Mailand heute unter der Lega Nord schlechter regiert wird. Aber Herr Grasse, sind denn diese berühmten nordostitalienischen Kleinunternehmer, die ja inzwischen schon international zu einem wahren Mythos geworden sind, also die vielen, vielen 18 Stunden am Tag schuftenden kleinen Benettons, können die denn ohne entsprechende Forschung, ohne entsprechende Fachhochschulen, ohne Hightech-Produkte auch in Zukunft noch auf dem Weltmarkt bestehen oder kündigt sich da nicht ein großes Drama an?
Ja, die müssen, und das ist genau diese Verzweiflung, die sich da ausdrückt. Da braucht es entsprechende Unterstützung seitens der öffentlichen Hand. Und Sie sehen ja auch das gleiche wirtschaftliche System oder ein ähnliches, kapillares, auf kleinen und mittleren Unternehmen aufgebaut. Das finden Sie auch in der Emilia-Romagna. Und dort hat die Lega Nord 5-6% und nicht 21 oder 26 wie im Veneto. Das hängt auch damit zusammen, dass da eben diese Frage der Entwicklung anders gelöst wird und dass dort die Regionalregierung, die traditionell links ist, im roten Gürtel anders damit umgeht, also ein anderes Sozialmodell hat, was eben Konflikte da auffängt und gleichzeitig eben hier für Innovation sorgt. Insofern macht die Region doch dort einen entscheidenden Unterschied.
So viel zur Lega Nord. Jetzt müssen wir aber doch noch mal ganz kurz zu der Frage zurückkehren, warum nun Veltroni die Wahlen verloren hat. Das hängt natürlich auch, Herr Greiner, denke ich, damit zusammen, dass Veltroni immer noch zur Mannschaft von Romano Prodi gehört und der hat nun nach 2 Jahren Regierung aufgegeben. Wie schlecht oder wie gut war denn die Bilanz von Prodi?
Die Bilanz von Prodi war, was die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht und was das, was bei den Wählern angekommen ist, bei denen die Fernsehnachrichten gucken und nicht gerade Wirtschaftszeitungen lesen, nicht doll. Also unter Prodi ist über ein Lebenspartnerschaftsgesetz diskutiert worden und die rechtliche Besserstellung von nicht verheiratet zusammenlebenden Paaren. Da ist nicht viel dabei rausgekommen. Unter Prodi ist, mir fällt gar nicht so recht was ein, was man aus diesen 2 Jahren wirklich noch wüsste. Bei Berlusconi von 2001 bis 2006 weiß ich immerhin noch die Einführung des Punkteführerscheins, auch wenn das das Einzige ist, was mir einfällt. Bei Prodi fällt mir außer Gerangel um schwule Ehen und andere Partnerschaften, was durch den klerikalen Flügel seiner eigenen Koalition unterbunden worden ist, gar nicht viel ein. Aber aus EU-Stabilitäts-Euro-Kriterien-Sicht war die Regierung auf dem richtigen Weg. Und sie hat halt gesagt, 2 Jahre, das war zu wenig. Unser Programm war auf 5 Jahre angelegt. Schade, dass wir es nicht durchziehen konnten. Aber deswegen sieht das alles so schlecht aus. Und Veltroni hat unter anderem deswegen natürlich verloren, weil nach dem Scheitern von Prodi der Wechsel kommen sollte. Und der Wechsel wäre halt zu Veltroni ein sehr viel kleinerer gewesen als der zu Berlusconi. Er hat auch das Problem gehabt, dass diese neue demokratische Partei relativ kurz vor der Wahl erst entstanden und verschmolzen worden ist und organisatorisch da noch nicht alles zum Besten stand. Aber im Wesentlichen war es dieses schlechte Erscheinungsbild der Regierung Prodi.
Also Prodi hat angeblich den Staatshaushalt stabilisiert und die Staatsverschuldung zurückgefahren.
Um 1%.
Nun interessiert es einen normalen Menschen kaum, weil die Leute interessiert, wie läuft die Inflation, was kriege ich für ein Kindergeld, was habe ich für Rentenansprüche. Und da hat er überall versagt. Und zwar hat er nicht versagt, weil Prodi ein schlechter Politiker ist, sondern weil die Situation schlecht war. Der hat 3 Stimmen, mit 3 Stimmen Mehrheit kriege ich keine Reform durch. Wenn der Vatikan dagegen ist, gegen homosexuellen Ehen oder so etwas, dann genügen 2 Abgeordnete und er ist erledigt. Und das Entscheidende für die Öffentlichkeit war, dass der Prodi ja gestürzt wurde durch eine kleine, richtig dumme Intrige. Der ist nicht über irgendwie, also wenn man schon fällt und stürzt, da muss man über einen ordentlichen Gesetzentwurf über ein Reformprojekt. Dann würde er groß dastehen. Aber jetzt ist er einfach hinterrücks gemeuchelt worden von irgendeinem süditalienischen Politiker, dessen Frau gerade wegen Bestechung verhaftet war. Und dann sagt er, wenn ihr meine Frau verhaftet, stürze ich die Regierung. Und dann lag Prodi auf der Nase. So kann man doch nicht Politik machen.
Ich glaube, Veltroni ist gescheitert am selben Problem, an dem auch Prodi gescheitert ist. Er hat nämlich eigentlich eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik betrieben, die stark auf die EU geschaut hat. Wie senke ich entsprechend die Schulden? Das ist ihm zum Teil gelungen, aber wie Sie richtig sagten, es kommt dann entsprechend bei den Wählern nicht an. Das interessiert sie in der Form nicht. Und Prodi hat geglaubt, mit denselben Reformen, mit demselben Rezept wie 1996 bis 98, als er entsprechend Italien in den Euro führte, dieses Problem wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist, da hat er die Tatsachen verkannt, denn die Dramatik der Situation, der sozialen Situation ist viel größer als 96 bis 98 und dieses Rezept, das hat sich nicht bewährt. Und entsprechend war auch das Programm von Veltroni, wenn man sich das wirtschaftspolitisch anschaut, wir schaffen erst Wachstum, dann können wir verteilen, auch in den einzelnen Punkten. Ich habe mir die Mühe mal gemacht, die Wahlprogramme zu vergleichen, nebeneinander zu legen. Also in den großen Linien ist der Unterschied, also Steuersenkungspolitik um jeden Preis gar nicht so groß. Und angesichts dieser geringen Unterschiede haben sich sicherlich auch viele dafür entschieden, gleich das Original zu wählen als die Kopie.
Italien wird nun also sicher 5 Jahre lang von einem sehr klaren, einfach strukturierten Parlament regiert, mit nur noch 5 Fraktionen. Das sind also nicht mehr als in Deutschland Parteien. Und das Kuriosum ist ja, dass die radikale Linke, also die Parteien, die noch den Kommunismus im Namen führen, und die Grünen sind komplett rausgeflogen aus dem Parlament. Es gab also insgesamt gesehen einen Rechtsruck. Welche Probleme wird jetzt diese neue Regierung, die nun natürlich alle Mittel in der Hand hat, als erstes angehen müssen, und werden den Ankündigungen jetzt auch tatsächlich Taten folgen, Herr Greiner?
Also ganz kurz noch angemerkt, Rechtsruck einerseits ja, andererseits gehört zu denen, die an den verschiedenen Sperrklauseln jetzt gescheitert sind, auch die ganz Rechten, die Destra, wie immer sie sich nennt, also Parteien, die noch rechts von der ex-neofaschistischen Allianza Nazionale standen, Mussolinis Enkelin und ähnliche Personen, die erfreulicherweise auch nicht reingekommen sind. Trotzdem haben sie natürlich recht mit ihrer Feststellung. Nur der Vollständigkeit halber mal wieder was Positives, also auch die faschistoiden Parteien in Italien, wenn man sie so nennen darf, haben es nicht geschafft. Das ist ja schon mal was Erfreuliches. Das erste Problem, das Berlusconi zu lösen versprochen hat, ist der Müll in Neapel. Und einer Lösung dieses Problems steht auch nichts im Wege, denn Berlusconi wird seine erste Kabinettssitzung in Neapel abhalten. Und dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
Und er wird gleich die IG, also diese Immobiliensteuer, die kommunale Immobiliensteuer, Grundsteuer, abschaffen für das erste Haus.
Und ja, aber das, also damit kann's beginnt, doch nicht
hat er einen
gewesen
guten Start.
Sein. Ja, gut.
Nein, damit hat man, das ist doch mal gut, wenn man gleich in der ersten Woche der Regierung so etwas Populäres, was die Leute wirklich interessiert, macht. Und dann ist es, dass damit nicht ist, mir auch klar. Das größte Problem für Berlusconi sind nicht seine Mit-Alliierten, sondern ist eigentlich die Fantasielosigkeit. Wenn man die Programme zwischen Veltroni und Berlusconi vergleicht, ist alles dasselbe. Die schreiben alle voneinander ab und alle wollen nur Gutes und alle wollen nur Wachstum und alle wollen nur das.
Und so kein weiter. Italiener hat es gelesen.
Und keiner hat es Gott sei Dank gelesen. Das liest man ja auch nicht mehr so Zeug. Also da ist auch eine Selbstreferenz der Politik. Die reden ja nur noch untereinander. Das sind ja eine Kaste. Das sind ja Kasten. Inzwischen. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie das mit Berlusconi weitergeht. Der zweite Schritt, den er machen wird, er wird versuchen, Veltroni dazu zu bringen, gemeinsame ganz wichtige Reformprojekte, also Abschaffung der zweiten Kammer, also wirklich ganz tiefe institutionelle Eingriffe zu machen. Dazu braucht er Veltroni und da wird man sehen, was da rauskommt.
Und wenn er mit Neapel weg ist, wird auch erst nochmal die Brücke zwischen Sizilien und dem Festland gebaut.
Wollen wir das wird vergessen. Das Nächste und das wird natürlich ein Riesenmafia-Unternehmen. Das wird eine Katastrophe.
Wobei grundsätzlich wäre es schon angebracht, jetzt wirklich eine Politik der Investitionen in Zukunftsprojekte anzusteuern, nämlich Transport und Verkehr, aber vor allen Dingen Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Gesundheitssektor. Da müsste jetzt was reinfließen. Angesichts der Haushaltslage ist natürlich die Frage, wie das funktionieren soll, wenn man gleichzeitig massiv die Steuern senken will. Aber das wäre der richtige Weg, denn da ist Italien Schlusslicht unter den G7-Staaten. Nur Griechenland steht noch schlechter da in der EU. Und diesen Vergleich, den möchte Italien eigentlich ganz, ganz gerne vermeiden. Insofern, das wären die richtigen Projekte. Wegen der zweiten Kammer, dadurch, dass eben die Regionen mehr Kompetenzen gewonnen haben, ist tatsächlich eine Reform des Senats unabdingbar. Eine Abschaffung wird es nicht geben und wäre auch völlig sinnlos, denn es geht darum, diese Konflikte, die jetzt zwischen den Regionen entstehen und dem Zentralstaat, dass die politisch verarbeitet werden können und nicht nur über das Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht, jedes dritte Dokument, jeder dritte Streit bezieht sich nämlich genau darauf, dass man hier nur den Weg zum Föderalismus halb gegangen ist, denn das Verfassungsgericht macht fast nichts anderes mehr, als sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen zwischen Staat und Region.
Und jetzt noch mal eine Frage. Werden wir in Italien eine Neuauflage der APO, der außerparlamentarischen Opposition, erleben? Also immerhin, der Rechtsaußenpolitiker Fini hat ja schon beklagt, dass die radikale Linke nicht mehr im Parlament ist. Herr Kammerer.
Also ist... Ja, also das kann man darüber spekulieren. Es ist immer schade. Also eigentlich war die traditionelle Demokratievorstellung in Italien, dass das Parlament ein Abbild aller relevanten politischen Meinungen darstellt, sodass ruhig auch die extreme Rechte darf drin sein. Die sind nicht so berührungsängstlich wie in Deutschland. Und die extreme Linke. Das Parlament ist ein großer Mediator, ein großer Vermittler, eine wunderbare Institution. Und das Ganze... Man hat im Parlament ein Abbild der Gesellschaft. Das war mal ursprünglich die Idee. Und jetzt sind extreme Rechte und extreme Linke weg. Wenn soziale Spannungen zunehmen, und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen in der Weltlage, aber auch in Italien, die neuesten Nachrichten, die Inflationsrate liegt bei 3,3%, für Konsumgüter bei 5%, für Energie bei 10% zurzeit.
Und das also, bei der stagnierenden Wirtschaft?
Und das, ja, das höhlt natürlich die niederen Einkommen enorm aus. Und sollen die Leute das alles schlucken? Sollen die Leute schlucken, dass jeden Tag gibt's Tote im Arbeitsprozess? Es gibt die Sicherheitsvorkehrungen sind so miserabel, dass die tödlichen Arbeitsunfälle enorm zugenommen haben.
Sind wir also im Grunde
die Leute
bei
das alles schlucken?
Ja, Herr Grasse.
Wir sind eigentlich bei uns am Anfang der Diskussion wieder angekommen, nämlich wie glaubwürdig oder mit welchem neuen Stil geht Berlusconi in die nächsten 5 Jahre, sofern es denn 5 Jahre werden. Und wenn er sich hier weiterhin so konfrontativ verhält, wie er das in der Vergangenheit getan hat, gerade gegenüber den sozialen Gruppen, die häufig auch links sind, dann befürchte ich hier auch sehr starke soziale Spannung und eine sehr starke Polarisierung, wie wir sie erlebt haben und wie es dem Land gar nicht gut tut. Also wenn er sich hier öffnet, gerade weil eben die Linke keine Stimme mehr im Parlament hat, was wir hier gar nicht so abtun können. Das ist ein historisches Ereignis. Ja. Mhm. Die PCI, die Kommunistische Partei, hatte über Jahre hinweg 20-30%. Also das ist hier wirklich ein besonderer Moment.
Ja, vielleicht denkt Berlusconi ja schon an den nächsten Schritt, Staatspräsident zu werden und versucht eben schon jetzt den in Italien so sehr beliebten versöhnlichen Großvater zu spielen, Herr Greiner.
Man hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, bei den wenigen Äußerungen, die man von ihm zu hören bekam, seit der Wahlkampf vorbei ist, er hält sich auffallend zurück. Das ist irgendwie schon mal ein erstes positives Zeichen.
Wenn man so haushoch gewinnt, ja, wäre es ja blöd, wenn man jetzt...
Ja, da kann man generös sein, genau.
Auf den Pauk hauen kann. Ja, aber man hätte sich schon auch an der Spitze eines jubelnden Autokorsos in Mailand irgendwie feiern lassen können oder... Ich meine, am letzten Abend, wo Wahlkampf möglich war, ist er in 4 Sendungen hintereinander. Der muss ja irgendwie von Fernsehstudio zu Fernsehstudio hat er sich beamen lassen, glaube ich. Und seitdem, heute Vormittag, war er mal ein paar Minuten in einer Radio-Wahlsondersendung und sonst erscheint er überhaupt nirgends. Das ist für diesen Medienprofi, der ja also nicht nur als Besitzer der Kameras, sondern auch vor den Kameras an sich sehr geschickt ist. Es ist zumindest auffällig, finde ich, dass man ihn nicht so viel sieht.
Klar.
Und könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, er hat eben auch relativ freundliche Sachen über die Opposition gesagt, über diese mögliche Zusammenarbeit bei den ganz wichtigen Fragen. Er scheint eine europafreundlichere Außenpolitik anzustreben. Das hat er nicht so deutlich gesagt, aber man kann seine Worte in der Richtung interpretieren. Und die Personalie Frattini für das Amt des Außenministers scheint auch in die Richtung zu gehen.
Also ein EU-Kommissar aus der Kommission ist zum Außenminister ernannt worden. Wir sind am Ende unserer Sendung. Das war das SWR2-Forum. Wir haben heute den Ausgang der Wahl in Italien diskutiert. Und für das Gespräch danke ich dem Politikwissenschaftler Professor Alexander Grasse von der Universität Gießen, dem ARD-Korrespondenten in Rom Philipp Greiner und Professor Peter Kammerer. Er lehrt Soziologie an der Universität Urbino in Italien. Durch die Sendung führte Eckart Blum. Morgen heißt das Thema im SWR2-Forum: Und immer dieser Lärm. Wie viel Geräusch verträgt der Mitteleuropäer? Jetzt geht es weiter mit Lauter Lyrik, der Hörkonradio.